Der Podcast.
Folge 171, der doppelte Zwenny.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 171 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und die Augen sind ausgeruht, denn die Ferien sind vorbei. Wir haben schön ZDF-Ferienprogramm geguckt in den letzten 5 Wochen, darüber haben wir auch gesprochen. Aber jetzt sind wir wieder live on tape und wir, das sind am anderen Ende dieser Leitung, der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, ausgeruhter Kabarettist aus Magdeburg. Ja, ich gratuliere dir, denn wir haben ja in den Ferien, ohne was dazu zu tun, einfach einen Rekord eingestellt, nämlich wir haben die Folgenanzahl deines anderen Podcasts übertroffen.
Ja, das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, also in einer der letzten Folgen angedeutet, dass das passieren wird. Das passiert tatsächlich, wobei ohne eigenes Zutun stimmt ja nicht, denn wir haben ja diese 171 Folgen inklusive der heutigen aufgenommen während H2SO, wobei es stimmt auch nicht ganz, weil wir nicht so konsequent durchnummerieren bei H2SO, sondern wirklich nur sogenannte echte Folgen werden durchnummeriert. Dann gibt es aber noch zum Beispiel sogenannte Pommes-Folgen, unter anderem, das sind Folgen, die wir in den ersten beiden Jahren live während des Einlasses beim Sommertheater nur mit so einem Handy in der Mitte auf dem Stehtisch aufgenommen haben. Die gibt es zum Beispiel auch noch, die sind nicht konsequent durchnummeriert.
Und was sind die Pommes dabei?
Wir haben dabei Pommes gegessen, deswegen so, heißen okay. Die Pommes-Folgen.
Ja, also, das ist auch schlau, wenn man direkt neben ein Handy dann so eine Pommes-Schale legt und dann drin rum fuhrwerkt und so. Ja.
Genau, also es ging so, die waren auch immer nicht besonders lang. Lustigerweise habe ich die dann, ich weiß das, weil das war zwischen Folge 16 und Folge 17, war eine Pommes-Folge, also waren sogar zwei, es war einmal 16.2 und 16.5 habe ich die genannt. Da ich aber diese Tondateien immer quasi nur mit der Folgennummer hochlade, also 165 MP3, es war dann 165 MP3, habe ich mir, als bei H2SO Folge 165 vor 2 Monaten dran war, sagte der mir, Datei schon vorhanden. Und ich, wie kann denn Folge 165 schon vorhanden sein? Und dann fiel mir, es ist 16.5. Dann habe ich die 165B genannt oder so.
Kleines Geheimnis, was wir hier ausplaudern, die Folge 171 ist eigentlich auch schon vorhanden. Wir haben die vorhin schon mal versucht aufzuzeichnen, es lag an mir.
Nein, es lag nicht an dir, es lag an deiner neuen Technik.
Naja, also mal gucken, wie wir jetzt durchkommen. Es tut mir jedenfalls leid, wir müssen jetzt so tun, als hätten wir alles, würden wir alles zum ersten Mal besprechen. Und deswegen genau. Habe ich dich gerade gefragt, was eine Pommes-Folge ist, obwohl ich es eigentlich schon wusste. Ja.
Da fällt mir noch ganz spontan ein, man muss ja immer nach der ersten Stunde nach den Sommerferien fragen, was war denn dein schönstes Ferienerlebnis? Was war denn dein schönstes Ferienerlebnis?
Oh, schönstes Ferienerlebnis war, glaube ich, als in ferner Vergangenheit mal für 2 Tage lang tatsächlich Sommer war. Der Rest war scheiße am Sommer.
Genau, erst war Sommer und zack, werden wir von der GEMA geclaimed. Nein, werden wir nicht, weil es interessiert keinen. Wobei das nicht ganz stimmt, ich wurde im Sommer tatsächlich 2-mal auf unsere Sommerfolgen angesprochen von unter anderem Harald, der auch den Hörenden dieses Podcasts inzwischen aus einigen Erzählungen schon bekannt sein dürfte, der die Tatortfolge super fand. Das heißt, wir scheinen da einen Nerv getroffen zu haben.
Ja, gut.
Und jetzt hört schon wieder Tatortkommissar auf, hast du gehört? Zwar nur 2. Reihe, aber obwohl, ich weiß nicht so richtig. Also hier Rosa aus dem Dortmunder Tatort.
Ja, das ist erste Reihe. Aber
das ist erste Reihe, ja.
Es trägt nicht zum Erfolg von so einem Team bei, wenn in jeder Folge irgendwie eine andere Zusammensetzung ist von diesen Teams und dann kommt immer noch jemand dazu und jemand gewinnt. Also die können eigentlich mal auch zur Ruhe kommen. Apropos genau. Weggehen, ich habe eine kleine Korrektur, die mir jetzt aufgefallen ist, zu unserer Sommerfolge zum Thema Podcast-Empfehlungen. Ich habe ja diesen wunderschönen Podcast in Polen empfohlen, aber der hat genau heute seine letzte Folge. Also der ist jetzt quasi, den könnt ihr noch nachhören, das ist alles sehr interessant. Die letzte Folge ist auch noch ganz schön, aber es ist ein bisschen schade, dass ich den empfohlen habe.
Wieso? Also ist ja so aktuell, dass man den sozusagen nicht nachhört?
Ja, kaum empfohlen, schon in Polen, kann man sagen. Also,
ja, komm. Gut. Okay, kommen wir neben unseren Ferienerlebnissen, ich war an der Ostsee, das war super, weil die Kinder und die Frau, die hier unser Intro spricht.
Keine Ahnung, wen du meinst.
Genau, die finden das da eigentlich super und ich sag mal so, wir waren 15 Tage da, es hat nur 2-mal geregnet, einmal 7, einmal 8 Tage. So, Kommen wir zum eigentlichen Politischen. Es ist ja doch in dieser Sommerpause tatsächlich einiges passiert, das muss man wirklich sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen. Ich würde jetzt spontan mal sagen, es geht um den größten Landraub der Geschichte. Nämlich haben die Amerikaner am Ende des 19. Jahrhunderts von Russland Alaska für einen Spottpreis von 7,2 Millionen Dollar gekauft. Und jetzt hat der russische Präsident gesagt, na gucken wir doch mal, was wir so aus meinem Land gemacht haben.
Also ich glaube, die Alkoholikerquote in Alaska ist fast so hoch wie in Russland, also da herrschen noch russische Verhältnisse.
Du, das weiß ich nicht, ich kenne keinen Alaska.
Ja, es ist halt dunkel und sind viele Ureinwohner, das ist, sind zwei Risikofaktoren.
Die einzige Frau aus Alaska, die ich kenne, ist Sarah Palin und da bin ich mir nicht mal sicher, die ist keine gebürtige Alaskasianerin, oder? Die ist da nicht geboren,
oder? Jetzt fragst du mich wieder, wo jemand geboren ist, die im Jahr 2008 als Vizepräsidentschaftskandidatin
Ja, aber dafür mache ich doch mit dir diesen Podcast zusammen, weil du sowas weißt. Ist ja jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall war großer Ukraine-Gipfel, also es war großer Friedensgipfel.
Ja.
Es war großer Friedensgipfel in Alaska. Was in Anchorage? Ich weiß gar nicht, wo die sich da genau getroffen haben.
Ja, aus so einer Militärbasis gehört aber zu Anchorage.
Genau. Und bevor wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen, wollen wir ganz kurz, es war ja ein Friedensgipfel, stand ja groß Peace da, irgendwo überall stand das her. Und bevor würde ich jetzt ganz kurz über das Ergebnis, was den Frieden in der Ukraine betrifft, diesen Gipfel, also wie viel uns das dem Frieden in der Ukraine näher gebracht hat, ganz kurz reden. Gut, danke. Jetzt reden wir über die Peinlichkeiten. Also erstmal geht es um diesen gebückten Mann, der da sauernd auf dem roten Teppich stand, als der russische Staatspräsident kam. Donald Trump, es war schon eklig, also es war wirklich widerlich. Es hat wirklich nur gefehlt, dass er ihm noch über das Gesicht geleckt hätte.
Naja, also mit dem zu applaudieren ist natürlich schon irgendwie ein starkes Stück. Wofür hat er den applaudiert? Dafür, dass er den Weg aus dem Flugzeug rausgefunden hat oder dass er seit 3 Jahren Krieg führt oder dass er so ein toller Typ ist, so ein Vorbild, der auch mit Dekreten regiert und so. Also
ich muss
der
dazu sagen, das ist Ergriffenheit. Das ist eindeutig, wie heißt das? Starstruck ist man da. Ich habe, es gibt ja, da du ja keine Streaming-Dienste benutzt, es gibt ja diese Serie LOL, Last One Laughing, moderiert von Bully Herbig. Und Bully Herbig, muss ich ganz kurz dazu sagen, Kanutes Manitou habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber vor. Bully Herbig ist einer der besten Filmregisseure, die wir in Deutschland haben. Also jetzt rein wirklich handwerklich. Mhm. Wirklich ein hervorragender Regisseur. Hat auch absolut, also was immer sehr gut bei Bully-Filmen ist Comedy-Timing. Also er hat in seinen Film wirklich das Timing absolut drauf, wie fast kein anderer in dieser Republik. Was er überhaupt nicht kann, ist eine Show moderieren. Also das ist wirklich so das Schwächste an LOL, sind diese aufgesetzten Lacher und diese auswendig gelernten Moderationen von Bully. Aber egal. Und in dieser Show gibt es immer mal wieder Überraschungsgäste. Und in der vierten Staffel oder in der dritten, weiß ich gar nicht mehr, war es John Cleese. John Cleese hat eine absolute unlustige Nummer auf Deutsch gemacht. Aber ich war so ergriffen, ich habe das nachts alleine geguckt, dass ich aufgestanden bin und applaudiert habe, als John Cleese fertig war. Das war so ergreifend.
Aha.
Für einen, den John Cleese nicht sagt, Monty Python, also einer der Masterminds, also ich glaube das Mastermind bei Monty Python, ein urkomischer, distinguierter. Wenn ihr John Cleese in Reinkultur, empfehle ich euch Fawlty Towers, eine Sitcom aus Ende der 70er, haben wir, hat zwar so auch mal drüber gesprochen, John Cleese. Egal, also und so muss sich Donald Trump gefühlt haben, als Wladimir Putin seine Tupolev da oder was das da war verlassen hat.
Ja, also genau, also das war im Grunde ein Ehrengipfel. Und dann bei der Pressekonferenz ging es ja eigentlich nur um Wirtschaftsbeziehungen. Der Trump hatte einfach in der Pressekonferenz schon wieder vergessen, warum er den überhaupt eingeladen hatte. Ja, da war doch was.
Genau, also es ging ja, also Trump will ja, es gibt zwei Gründe, warum Trump sich so für die, also eigentlich drei, weil er es im Wahlkampf gesagt hat, aber er wurde ja schon von einer Reporterin darauf angesprochen, weil er ja im Wahlkampf gesagt hat, er wird den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Was war seine Antwort darauf?
Ich habe ja nicht gesagt, in welchen 24 Stunden.
Nein, er hat tatsächlich gesagt, das war sarkastisch gemeint. Wirklich, als die Reporterin ihn fragte. Also es gibt zwei Gründe, Punkt eins, reden wir gleich drüber, er will den Friedensnobelpreis haben, das ist der eine Grund und der andere Grund, er will halt Russland wirtschaftlich auf seine Seite ziehen, um ein Bollwerk gegen China zu errichten, weil China ist ja wirklich die größte Gefahr, wirtschaftlich gesehen für die USA, die man sich vorstellen kann. Übrigens, Sarah Palin ist in Idaho geboren, 1964, die Familie ist aber 1964 nach Alaska gezogen, also da war sie zwar schon geboren, aber sie ist in Alaska tatsächlich aufgewachsen, nur um das kurz noch einzufügen, um die Korrektur nächste Woche zu ersparen. Jetzt sind wir aber beim Thema Wirtschaftsbeziehungen. Ja. Also, der will, also er mag Putin, weil das so ein geiler Autokrat ist, aber er will halt auch Wirtschaftsbeziehungen mit Russland haben.
Naja, also es ist ja, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, wenn ich mir an der Börse überlegen würde, in welches Land investiere ich, dann wäre Russland das allerletzte. Vielleicht noch irgendwie vor, also vielleicht noch Belgien dahinter, weil das auch ein Failed State ist, aber aus anderen Gründen. Und da wird also der Föderalismus noch religiöser praktiziert als in Deutschland. Aber ansonsten würde man sagen, Russland, die Gesellschaft ist am Ende, die Wirtschaft ist kaputt, alles ist auf Krieg ausgerichtet oder auf, so nennt man es nicht. Trump könnte sich zum Beispiel ein bisschen mehr bemühen, Beziehungen zu Europa zu haben. Und zwar nicht über Strafzölle, sondern eben über sogenannte Win-Win-Situationen. Das muss man dem Präsidenten jetzt erklären, dass in einer funktionierenden Wirtschaftsbeziehung beide Partner gewinnen. Und da sollte man sich dann doch eher an Europa halten.
Naja, man muss aber ganz kurz dazu sagen, dass Ursula von der Leyen natürlich jetzt bei diesen Zollverhandlungen ein Musterbeispiel, also es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob das in dem neuen Duden jetzt schon kommt, aber bei diese Phrase, sich über den Tisch ziehen lassen, da ist ja jetzt ein Bild von Ursula von der Leyen drin.
Ja, also das mit den Zöllen, das habe ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, weil da kommen dann jede Woche andere Zahlen und die gelten dann doch wieder nicht. Da muss man da wirklich, also das Dumme ist halt die Unsicherheit, die Wirtschaft, ob jetzt ein Zoll schlimm ist oder nicht, ist gar nicht so wichtig, sondern ob die Wirtschaft jetzt Gutes oder Schlechtes erwartet und so handelt sie dann in der Gegenwart. Und das ist natürlich Gift, wenn niemand weiß, was für ein Zoll kommen wird. Naja,
genau.
So, also dann gab es eben diesen Gipfel in Alaska und dann zwei Tage später drei Tage später diese Panik G7, also Zelensky und seine bestbezahlten Bodyguards aller Zeiten, die also darauf aufgepasst haben, dass Zelensky nicht wieder beschimpft wird von JD Weiss. Und
ich habe langsam das Gefühl, du machst das mit Absicht.
Ja, ich finde es einen schönen Namen. So, okay. Jedenfalls der das war ja dann, und der hat ja genauso großen Outcome wie der Gipfel in Alaska, nämlich, wir reden jetzt kurz drüber. Gut, danke, das war's.
So. Aber wir haben mal wieder bewiesen, dass Donald Trump wahrscheinlich das Unwürdigste ist, was einem Staatspräsidenten, ich weiß nicht, ob es jemals einen unwürdigeren Menschen gab, also ja gut, Mugabe könnte man sich vielleicht vorstellen, so in den Endzügen seiner Amtszeit vielleicht, aber dann, dieser Mann ist ja wirklich, also das ist ja, also das ist ja wirklich schlimm.
Ach, ich kann mich an die Gaddafi-Zeit gut erinnern. Von Würde würde ich da auch nicht zwingend sprechen. Er hat 2009 in der UN-Vollversammlung, während seiner Rede hat er ein kleines Heft mit der UNO-Charta zerrissen, weil ihr anderen Staaten euch alle nicht dran haltet. Und wie der immer Staatsbesuche gemacht hat mit seinem Beduinenzelt, und der brachte auch seine Leibwächterinnen mit, die er Amazonen nannte. Also da muss Donald Trump noch, glaube ich, noch ein bisschen verrückt dafür werden.
Okay. Echt? Also, naja, gut, verrückt ist ja das eine.
Wir machen
mal
eine Gaddafi-Gedenksonderfolge. Ich hatte den damals sehr, sehr, sehr ausführlich in meinem Programm, weil ich ihn für diese Absurdität tatsächlich auch ein bisschen bewundert habe. Aber das machen wir mal eine Sonderfolge.
Okay. Apropos Menschen, von denen wir, also andersrum. Ich war ja nie Grünen-Fan, muss ich ja wirklich sagen. Also nie. Also die Grünen haben es immer geschafft. Es gab zwei, drei Momente, wo ich wirklich überlegt habe, die Grünen mal zu wählen, aber sie haben es meistens bei der Landtagswahl immer wieder kurz vorher geschafft, mit unsinnigen Argumenten mich davon zu überzeugen, sie nicht zu wählen. Aber trotzdem finde ich es schade. Robert Habeck hat jetzt sein Bundestagsmandat niedergelegt und das ist wirklich so ein Politiker, wo ich bedauere, dass er in Zukunft nichts mehr zu sagen hat.
Naja, also das finde ich eigentlich ein bisschen schwach, weil dieses, ach Tschüssikowski, jetzt habe ich keinen Bock in irgendeinem Ausschuss mehr den Hinterplatz zu sitzen, ich gehe jetzt. Das hätte er ja alles schon direkt nach der Wahl haben können. Vor der Konstituierung hätte er sein Mandat einfach verzichten können und dann wäre jemand anders nachgerückt. Aber dieses, mittendrin, jetzt gehe ich. Bei der Baerbock ist es was anderes, die wurde ja zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt und die wird sich das nächste Jahr komplett in New York aufhalten, weil die ja ständig tagt. Da kann man schon sagen, okay, dann gibt sie halt das Mandat auf, weil sie sonst immer schwänzen würde. Aber ich finde das eine Unsitte, die ist auch erst seit Schröder so richtig eingezogen, dass die abgehalfterten Spitzenpolitiker nicht die ganze Wahlperiode durchmachen, wenn sie sich da reinwählen lassen. Also
Kohl Ausnahme, hat bis zum Schluss, Kohl hat bis 2002 im Bundestag gesessen und hat
genau,
da hinten
rumgehinterbinkelt. Genau, und seine ganzen Vorgänger saßen auch immer mindestens eine Wahlperiode noch im Bundestag. Willy Brandt sogar noch, ja, viel ganz Urzeiten lang und Adenauer auch und Erhard auch bis zum Tod. Erst Schröder sagte, wenige Tage nach seiner Abwahl als Kanzler, Tschüssikowski, Merkel hat sich immerhin nicht mal reinwählen lassen, das ist ja auch wieder in Ordnung. Und Scholz ist jetzt wieder quasi von altem Schrot und Korn und bleibt hoffentlich drin sitzen. Ich meine, der Scholz wurde ja auch direkt gewählt und da finde ich auch angemessen, dass der dann auch dieses Mandat ausfüllt. Der ist auch, aus dieser Potsdamer Ecke weiß ich das ja, der ist eigentlich viel besserer Direktmandatsinhaber gewesen als seine ganzen Vorgänger in dem Wahlkreis. Der hat viel mehr dort gemacht.
Also der ist teilweise sogar mal regelrecht da.
Ja, also das ist Wahnsinn, der interessiert sich für, obwohl er da ja gar nicht herstammt, der interessiert sich für diesen Wahlkreis tatsächlich. Nun,
das kenne ich, also wir haben hier, zumindest was die Landtagskandidaten betrifft, hatten wir immer Glück, jahrzehntelang hat Manfred Püchel das ja hier quasi abonniert, da haben die anderen Parteien quasi auch so nur Esel oder so, also so wirklich, also wusste es halt, Püchel holt das hier. Und jetzt bei Svenny, das liegt aber auch dann, dass die hier wohnen und dass die hier auch vor Ort sind.
Wir müssen jetzt mal über Svenny reden, also über
Svenny.
Es gibt ja zwei Svens, wie ich kürzlich gelernt habe.
Ja, genau. Also es gibt erstmal Reini oder Ryanair Haselhoff oder Rainer Hesselhoff oder keine Ahnung, der im Moment am längsten amtierende Ministerpräsident von allen amtierenden Ministerpräsidenten, also im Moment ist er der am längsten amtierende mit fast 15 Jahren, der wird tatsächlich, diese 15,5 wären es ja dann, weil die Wahlen sind ja erst nächstes Jahr tatsächlich, im September, wird er diese 15,5 Jahre voll machen und dann war es das. Er tritt nicht nochmal an, er tritt nicht nochmal auf den Landtag an und er tritt auf jeden Fall auch nicht mehr als Spitzenkandidat der CDU Sachsen-Anhalts an, was für uns alle hier in Sachsen-Anhalt ein bisschen mit Sorge, also ich gönne dem alten Mann seine Rente, soll er gehen oder Pension, oder er war ja, bevor er Wirtschaftsminister unter der Ägide Böhmer war, war er ja sogar Arbeitsamtsdirektor in Wittenberg. Also sprich, der Mann kriegt Pension und zwar wahrscheinlich nicht wenig. Und das ist auch für alles völlig okay. Das Problem ist, Haselhoff galt immer so ein bisschen als Bollwerk, als Wahlgrund für die AfD. Also allen aktuellen Umfragen zufolge ist Sachsen-Anhalt im Moment, aber ich betone Umfragen, nicht Wahlergebnisse, allen aktuellen Umfragen ist Sachsen-Anhalt im Moment das einzige ostdeutsche Bundesland, wo die AfD nicht die stärkste Partei ist.
Ja,
selbst in Sachsen ist laut letzter Umfrage die AfD 1% vor der CDU. Aber in Sachsen-Anhalt haben wir immerhin das Verhältnis 34-30. Die Umfrage ist allerdings vom 19.06. Das muss man dazu sagen.
Naja, genau, also ein Jahr vor so einer Landtagswahl in der heutigen Zeit, das ist eigentlich wertlos. Da kannst du gar nichts drauf geben, weil wir haben ja gesehen, dass das sich auch innerhalb, also vor der Wahl einfach ganz viel dreht oder auch nicht, ja.
So, und jetzt haben natürlich viele Angst, dass sich das jetzt umkehrt, weil jetzt wird Sven Schulze, den ich nicht Svenny nenne. Es gibt nur einen Svenny und das ist Sven Rosomkiewicz aus Borne, Bürgermeister und Landtagskandidat. Das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wissentlich CDU gewählt habe, muss ich wirklich sagen. Also zumindest bin ich Erststimme bei der letzten Landtagswahl. Ich habe auch versucht, meine Partei davon abzuhalten, den eigenen, also nicht wirklich. Das habe ich gar nicht erzählt, fällt mir gerade ein. Ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen von meiner Partei, die fragten, ob ich nicht Interesse hätte, für den Landtag zu kandidieren, als Direktkandidat. Ich hatte den Mittelfinger, konnte den Mittelfinger gar nicht. Nein, ich habe natürlich gesagt, auf gar keinen Fall.
Ja.
Also Punkt 1, trete ich nicht gegen Svenny an. Das mache ich nicht, würde er dann gegen Svenny antreten. Und zweitens, will ich nicht in den Landtag. Und drittens, entschuldige bitte, bei mir bestünde ja sogar die Chance, dass ich gewählt werde. Und das ist, ich habe hier abends einen Job und nein, auf gar keinen Fall.
Jetzt müsstest du dann sogar noch tagsüber arbeiten, ja, so weit kommt's noch.
Nein, auf gar keinen Fall. So, zurück zum Thema. So, jetzt wird also Sven Schulze aus Quedlinburg, der Kronprinz, wird jetzt antreten. Sven Schulze aus Quedlinburg, der ist so alt wie ich, ist doppelt so groß wie ich, habe ich im Podcast übrigens auch schon mal erzählt. Wir waren ja auf der Grünen Woche dieses Jahr und haben uns mit Svenny, das ist Svenny, es gibt Sven Schulze aus Quedlinburg und es gibt Svenny, das ist Sven Rosomkiewicz, unser Landtagsabgeordneter, und mit Svenny haben uns auf der grünen Woche haben wir ein Selfie gemacht. Und auf diesem Selfie
ein
hat
Selfie
sich,
oder nur ein Selfie?
Nein, also, ein Selfie. Ja. Natürlich ein Selfie, ja. Und da hat sich Sven Schulze aus Quedlinburg mit draufgestellt auf das Selfie. Also es gibt ein Selfie, da sind Svenny, Tobi und ich und hinten dran, der ist ja sehr groß. Also relativ so 1,90 oder so. Sven Schulze aus Quedlinburg ist denn da auch noch mit drauf.
Da gab es doch in der in dieser Fernsehserie Die nackte Pistole, gab es doch immer diesen einen Polizeikollegen von Lieutenant Drabin, der so ein Riese war, der aber immer nur bis zur Brust gefilmt wurde.
Ich hätte fast Ed gesagt, aber...
Ed hieß der, genau. Und der
hat aber Ed, du hast da was im Mund und dann fällt eine ganze Banane runter. Was im Mundwinkel, genau. Was im Mundwinkel und dann fällt eine ganze Banane runter, genau.
Und das ist Sven, ja. Okay, also der soll jetzt antreten.
Und ich weiß halt nicht, ob das die Auswirkungen nicht tatsächlich dazu führt, dass die AfD auch in Sachsen-Anhalt dann in der nächsten, beim nächsten Landtagswahl die stärkste Kraft wird. Und das wäre ja noch verkraftbar, aber das Allerschlimmste wäre, und weil die Mehrheitsverhältnisse hier so seltsam sind, also im Moment sind die Grünen raus, die FDP ist raus. Bei der SPD könnte es passieren, obwohl ich glaube, diese 8% sind immer noch relativ stabil, was schlimm ist.
Ja,
aber
wenn,
ist halt
wenn du
so,
nicht auf der Liste stehst, wenn du draufstehen würdest, hätten sie 4%.
Ja, wahrscheinlich. Ja. So, das heißt, die AfD könnte es schaffen, wenn die 40% der Stimmen kriegt, dann eine absolute Landtagsmehrheit zu kriegen. Und das wäre unschön.
Ja.
Also
ja,
wirklich
also,
unschön.
Wie gesagt, das ist Mecklenburg-Vorpommern steht ja auch im gleichen Monat zur Wahl. Also und
da wird die AfD übrigens auf jeden Fall die stärkste Kraft werden, weil CDU und SPD sozusagen so dicht beieinander liegen, dass die also beide so um die 25%, also jetzt ganz grob um die 25%, und die AfD hat definitiv 30% in MacPom. Also die AfD wird in MacPom definitiv die stärkste Kraft.
Ja, also wie gesagt, es ist noch eine Weile hin. Es ist ja eine interessante Historie, warum diese Landtage in Ostdeutschland in zwei verschiedenen Jahreskohorten gewählt werden. Also es ist ja noch nie ein Landtag in den neuen Bundesländern aufgelöst worden. 1990 gab es diesen nicht Super Tuesday, sondern Super Sunday, wo die Länder überhaupt erst gegründet wurden. Und dann 14. Oktober 90 die Wahl in 5 neuen Bundesländern. Und zufällig damals gleichzeitig auch noch in Bayern.
Also die 6 Bundesländer, die keiner haben will?
Ja, so. Und dann hat man gesagt, ja, wir machen erstmal 4 Jahre und dann dürfen die Länder sich selber entscheiden in ihrer Landesverfassung, was sie für eine Wahlperiode haben. Da haben sich 3 Länder, Thüringen, Sachsen und Brandenburg, für 5 Jahre entschieden und 2, nämlich Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, für 4 Jahre. Und in Sachsen-Anhalt ist es von Anfang an dann so gewesen, dass die Wahl immer in die erste Jahreshälfte gezogen wurde. Keine Sau weiß, warum. Die anderen haben ja immer im Herbst gewählt.
Naja, es war hier in Sachsen-Anhalt tatsächlich eine Weile so, dass wir immer ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl lagen, also als wir noch diesen 4-Jahres-Rhythmus hatten. Und du konntest an den Wahlergebnissen in Sachsen-Anhalt schon relativ gut das Wahlergebnis der Bundestagswahl, zumindest 94, 98 und 2002 war das tatsächlich so.
Ja, richtig. Zumindest 98 war das ja dann auch das Signal, dass die CDU wirklich abgewählt wird. Naja, dann hat man gedacht, ja, im Herbst wählen ist doch schön. Und dann hat man vor ein paar Jahren diese verfassungsmäßige Frist verlängert, in der eine Neuwahl stattfinden kann. Also man sagt ja immer, oder in den meisten Bundesländern ist es so, ab der konstituierenden Sitzung zählt man eine gewisse Zahl an Monaten, bis die Wahl eben stattfinden kann. Und das hat man jetzt verlängert, damit man das erstmal 2021 in den Sommer zieht und dann 2026 in den Herbst. Und damit wird es die längste Wahlperiode, die es in der Bundesrepublik jemals gegeben hat, mit ungefähr 5 Jahren und 3 Monaten.
Und damit kommt Rainer Haseloff ja dann amtszeittechnisch sogar Kohl-Merkel-mäßig, ist ja auch ähnlich wichtig, das darf man ja nicht vergessen. Und ich glaube, er ist in den letzten 40 Jahren, am Anfang der Bundesrepublik war das ja, glaube ich, üblich, dass man da irgendwie bis zum Tod im Amt war. Da war das ja sein Amt auf Lebenszeit, Ministerpräsident eines Bundeslandes. Aber es hat sich in den letzten 40 Jahren ja schon extrem geändert. Und da ist Rainer Haseloff nicht nur der im Moment, sondern, glaube ich, einer der so Allzeit-Langzeitamt.
Genau, also mit 15, 16 Jahre ist selten. Es ist jetzt aktuell nur erreicht durch Stutenich Amun, wie ich ihn gerne nenne.
Also dein Bundesland, also dein Heimat.
Genau, die Grünen in Baden-Württemberg sind ja eine große Familie, eine sogenannte Kretschwerk-Family.
Entschuldigung.
Das Lachen kannst du bei Alf einsenden, als Kind Laughter.
Wir haben uns im Podcast vorher darauf geeinigt, dass es unfair ist, wenn man sich über schlechte Wortspiele lustig macht, weil die ja durchdacht sind.
Aber das heißt schlecht, es stimmt ja nicht. Es stimmt ja einfach nicht.
Ist handwerklich ein gutes
also,
Wortspiel, das stimmt.
Paradebeispiel ist der Gag, den du, ja, das hast du mir anvertraut, im Programm verwendest regelmäßig.
Bei meinem Bruder sagt, die sind alle vom Stamme Nimm, sage ich, außer die Bee Gees, die sind vom
Stamme Gib. Ja.
So.
Das haben wir hier entwickelt in diesem Podcast und das begeistert jetzt über eure Bühne und das ist auch vollkommen zu Recht. Und dann gibt es bestimmt Leute, die sich dann so, was für ein doofes Wortspiel.
Also sagen wir mal so, unser Techniker hat augenblicklich Selbstmord begangen, aber das ist ein ganz anderes Thema an der Stelle.
Ja, da kann er jetzt schon nichts mehr sagen, Age.
Genau.
Ja. Nein, die, was die Leute immer so ein bisschen, also Karlauer hat ja einen ganz schlechten Klang, also ist ja negativ besetzt. Und das stimmt einfach nicht, weil du wirst kein Kabarettprogramm finden weltweit, was auf Wortspiele verzichtet.
Genau.
Und wenn jetzt ein Zuschauer, finde ich scheiße, muss ich nicht drüber lachen. Das ist so eine verzerrte Wahrnehmung, denn wenn der Karlauer, das ist ja bei Dichtung oder bei Satire insgesamt oder bei Kunst so, wenn man sich drüber, wenn man denkt, ach, das kommt so leicht daher, das könnte ich auch, dann stimmt's eben nicht. Das nennt man künstlerische Leichtigkeit. Also was leicht klingt, ist meistens schwer erdacht und umgekehrt. Was schwer klingt, du kannst dich bestimmt an diverse 60. Geburtstage im Verwandtenkreis erinnern, wo dann sehr holprige Gedichte vorgetragen wird und dann ist immer das Lob, der hat sich bestimmt ganz viel Mühe gegeben. Und genau das ist eben nicht der Fall. Er hat sich mir keine Mühe gegeben, weil er es nicht kann und weil er es auch nicht versteht. Und das ist deswegen werde ich jetzt gerade ein bisschen emotional, weil es halt leider nicht passt. Das, was man so nebenher sagt, ein Erich-Kästner-Gedicht, da ist jede Zeile so, als würde man sie gerade so hin und her sagen.
Genau.
Und genau das ist die Arbeit. Und bei einem guten Karlauer kommt es darauf an, einem guten Wortspiel kommt es darauf an, möglichst wenig zu verändern und die Bedeutung in zwei, vielleicht sogar drei Richtungen zu haben. Und beim Stamme Gib, da hat man nur hinten ein B dran gesetzt, was man nicht hört. Das heißt, es lautet genau gleich. Und daher ist es ein sehr gutes Wortspiel. Und warum ist es noch ein sehr gutes Wortspiel?
Weil es von dir ist.
Genau.
So
also da sind wir bei Student Amun gewesen.
Genau. Okay, ja, das wird sich entscheiden. Das Schöne ist ja, die Farbkonstellation wird sich grundsätzlich vermutlich nicht ändern. Die Frage ist nur, welche Partei den Ministerpräsidenten stellen wird.
In Baden-Württemberg, genau. Also da sind wir natürlich im Paradies, weil da die AfD nicht in den sozusagen in den Ruch kommt, irgendwie entweder selbst zu regieren oder auch eine Regierung zu verhindern. Also entweder Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz.
Weiß ich, also wie gesagt, ich habe jetzt die aktuellen Umfragen liegen, sehen die AfD in Baden-Württemberg auch bei, auch zweistellig und man weiß ja noch nicht, wohin sich das entwickelt. Wenn die AfD sich dann irgendwann doch noch pro Globuli ausspricht, weiß ich nicht, ob viele grünen Wähler dann sagen, dann wähle ich die vielleicht doch.
Ja, also die Grünen haben halt den Vorteil, dass sie jetzt nicht mehr regieren. Özdemir ist ja auch quasi auch nicht mehr im Bundestag, sodass er mit dieser, dass er jetzt als reine Opposition da schön stänkern kann und das, das ist ja immer ein Vorteil bei Landtagswahlen. Übrigens, die Wahlkampagne von Cem Özdemir ist ganz lustig. Die hat das Logo 2Ö25. 2Ö26 natürlich. Also wegen Landtagswahl 2026 mit seinen Buchstaben. Und
wie sage ich 2Ö?
20, 26, also 2026.
Ach, 2Ö6, Özdemir, alles klar. Mich erinnert das immer an Stenkelfeld, das ist so eine ehemalige Satire-Radio-Comedy auf NDR2. Hat übrigens nichts mit Radio-Comedy, wie man sie so kennt, wie Baumann und Klausen, dieses billige Scheiß, sondern das war wirklich eine richtig gute Radiosatire. Und das lief meistens so ab, dass irgendein Radioreporter irgendwo nach Stenkelfeld gefahren. Stenkelfeld war so... Da passierte alles, was auf der Welt gerade passierte, passierte auch in Stenkelfeld. Und seine Interviewpartner waren immer alle mit Ö. Das war der Hausmeister Gustav Gnöttgen, das war Herr Bröchter-Brake, das war Ralf Sögel, der Schlagerkomponist und so, immer mit Ö. Darum hieß es konsequenterweise auch irgendwann mal eine Platte, die haben ja so 10 CDs rausgebracht, einfach nur Ö.
Ja, aber das fiel gar nicht auf. Also jetzt, wo du sagst, es ist eigentlich cool, aber dass es dann so eine Marotte war oder so eine Art Running Gag, aber ein sehr sanfter Running Gag. Ja.
Genau.
Ich bin ja in Öhringen zur Schule gegangen und ich kenne das, denn bei uns in Öhringen muss natürlich auch alles, also zum Beispiel das Schwimmbad, das heißt H2Ö.
Ö, sehr lustig. Ja. So, apropos lustig, wir sind jetzt thematisch soweit. Hast du noch so Kleinigkeiten oder Sachen, über die wir noch dringend reden müssten, Tilman?
Ja, ich habe kleine, schöne Meldungen gesammelt. Erstmal natürlich Aktualisierung. Weil da kommt man schnell durcheinander. Die Wolves sind jetzt wieder geschieden. Also bis nächste Woche wahrscheinlich.
Wollte ich gerade sagen, warte. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier im dritten oder im vierten Zyklus?
Ja, die waren verheiratet und haben dann nochmal geheiratet, obwohl sie verheiratet waren. Also im zweieinhalbten Zyklus sind wir jetzt.
Okay, also das heißt, in 2 Jahren werden die wieder heiraten.
Genau. Benjamin Eisenberg hat ja dazu gesagt, also da würde ich mich doch als Hochzeitsgast ein bisschen verarscht fühlen. Würde ich doch spätestens bei der dritten Hochzeit die Geschenke vom ersten Mal wieder mitnehmen.
Genau. Grüße übrigens an Benjamin. Ja. Der hört uns ja relativ regelmäßig, hat er mir mal unter Tränen gestanden.
Habe ich ja wahrscheinlich wieder durcheinander gebracht. Aber ungefähr so ging die Pointe. Er möge mir verzeihen. Nee, aber also die Bettina Wulff hat ja dann auch zwischenzeitlich Probleme mit ihrem Führerschein gehabt und so weiter. Jetzt ist also leider beide Lappen los.
Wow. Also, so, weiter. Was haben wir noch?
Ansonsten haben wir gute Nachrichten für eine bestimmte Schule in Duisburg. Die kriegt jetzt eine Lehrkraft mehr. Warum? Es gab eine Lehrerin, die im Jahr 2009, vor Christus wahrscheinlich, im Jahr 2009 krank geschrieben wurde und seitdem immer weitere Krankschreibungen hatte. Und die wurde jetzt von 2 Instanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit gezwungen, zum Amtsarzt zu gehen und nicht zu dem mutmaßlich mit ihr befreundeten Arzt, der sie vielleicht nicht mal irgendwie untersucht, sondern ihr immer dieses Attest ausstellt. Und jetzt sagt, und sie klagte dagegen, wieso sollte ich jetzt zum Amt? Ich bin doch 16 Jahre draußen, jetzt könnt ihr mich doch in Ruhe lassen. Ja, und das geht nicht. Sie muss jetzt zum Amtsarzt und muss nochmal in die Schule, also beziehungsweise muss beweisen, dass es gerechtfertigt ist, einfach krank zu sein. Sie ist ja nicht früh pensioniert.
Naja, ich habe das bloß vorhin mal kurz recherchiert. Also sie hat wohl psychische Probleme angegeben.
Ja, das kann ich mir natürlich bei der Geschichte vorstellen. Sagen wir es mal so.
Bist du ja aus einem Lehrerhaushalt?
Ja, die waren so dumm und haben gearbeitet bis zum Schluss.
Genau. Also, bis zum Schluss. Ja. Beide bis ran an die Pensionierung. Mein Gott. Das grenzt ja schon an Fanatismus.
Ja,
also es ist eigentlich im deutschen Schulgesetz von 1972 festgelegt, dass ein Lehrer sich mit spätestens 62 mit leichten Alkoholproblemen in den Vorruhestand zu Burnouten hat. Aber
und dann wieder aufleben muss und 90 wird auf Staatskosten. Ja.
Natürlich.
Nein, also diese Dame, die hat, glaube ich, auch jobbt nebenberuflich als Heilpraktikerin, was natürlich abendfüllend ist und da kann sie natürlich auch nicht gezwungen werden, da wieder als Lehrerin. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass sie während Corona nicht unterrichtet hat, aber ja, also das ist wirklich skurril, weil und absurderweise der Rektor von dieser Schule, der wird ja jetzt inzwischen neuer sein gegenüber 2009, der hat diesen Namen noch nie gehört.
Vermutlich, weil er ein neuerer Rektor, also der wird jetzt auch kurz vor der Pensionierung stehen.
Ja, aber da gibt es doch trotzdem eine Akte, beziehungsweise sogar eine Stelle, also eine Vertretung, die muss ja vertreten werden.
Naja, ich weiß nicht genau, wie das Schulgesetz von Baden-Württemberg, aber wenn da so eine dauerkranke Kollegin ist, kannst du die ja quasi dann nach einem Jahr oder so, darfst du die offiziell nachbesetzen. Mhm. Und das wird ja vermutlich im Jahr 2011 spätestens passiert sein. Und dann wird die Lehrerin zwar irgendwo, aber du kommst ja als Direktor auch nicht an die Schule.
Oder man hat sie vielleicht mit den Stellen nachbesetzt, mit den 1400 Stellen, die in Baden-Württemberg neulich gefunden wurden, dass sie gar nicht existieren. Wobei die natürlich auch nichts gekostet haben, muss man sagen. Also
wollte ich gerade sagen, die wurden aber wenigstens nicht besoldet.
Genau, die deutsche Schulbürokratie treibt da fröhliche Urständ, wie man so schön sagt. Naja, und dann habe ich noch eine gute Meldung, dass in Bezug auf die Hamas Grundrechte durchaus gewahrt sind. Und zwar, gibt es ein Filmfestival in Kanada. Soweit so uninteressant. Und
ist das Toronto Film Festival? Das ist das größte.
Ich glaube, es ist eher ein kleineres. Okay. Und vielleicht wird es auch hoffentlich in Zukunft gar nicht mehr existieren. Also die haben, wurde ein Film eingereicht über den Terrorangriff vom 7. Oktober.
Genau.
Mit Originalfilmmaterial und wie wir uns traurigerweise erinnern, wurden da ja ganz viele Menschen umgebracht und dabei auf ihrem eigenen Smartphone gefilmt und dann haben sie die Terroristen live ins Internet gestellt oder Verwandten geschickt, wie diese Leute umgebracht werden. So, und das ist natürlich schockierendes Material. Es wurde ja auch damals von den Nachrichtensendungen nur stark zensiert wiedergegeben und davon soll jetzt einiges in diesem Film verwendet werden. So, jetzt sagt aber das Filmfestival, das können wir leider nicht machen. Und den Grund dafür kannst du dir nicht ausdenken, denn der Grund sind die Urheberrechte. Das Urheberrecht an ein Video hat ja derjenige, der etwas filmt. Und das ist in dem Fall sind die Terroristen gewesen und deren Grundrechte oder deren Urheberrechte werden jetzt gewahrt, sodass das Festival sich mit diesem Thema Terrorangriff nicht befassen muss und sich wahrscheinlich weiter in irgendwelcher Terrorverherrlichung.
Ist vermutlich so ein politisches Festival, ne?
Genau, also da wahrscheinlich treten da alle mit einem Palli-Tuch auf und finden sich alle ganz unpolitisch. Also Wahnsinn, wie weltweit diese Arschlöcher, sage ich jetzt mal ganz deutlich, ihre Blüten treiben auf Kosten einer freien Gesellschaft, die angegriffen wurde und die niemals, wenn sie einen Fuß in dieses Gebiet setzen würden, und zwar schon vor dem Terrorangriff, war das kein lebenswerter Ort, der Gazastreifen.
Das ist naja, aber deswegen will Donald Trump da jetzt auch die Riviera des Nahen Ostens draus machen.
Genau, also das sollte man vielleicht wirklich machen, weil es war noch nie lebenswert. Und zwar warum? Weil die das dort regieren, schon immer Terroristen waren und alles Geld, also ehrlich gesagt, wenn man jetzt jedem Gazaner das Geld, was bisher in den letzten 80 Jahren als Entwicklungshilfe da reingeflossen ist, in bar auszahlen würde, da hätten wir tatsächlich diese Riviera, weil jeder Gazaner Millionär wäre.
Genau.
Aber stattdessen muss man doch lieber Waffen kaufen, Tunnels bauen und so weiter. Und man hat ja weltweit immer die Fürsprecher. So, jetzt wolltest du mich noch ganz kurz was fragen.
Ja, Dillmann, hast du was über den Kosovo?
Mensch, wie kommst du denn auf die Idee, Sebastian?
Na, weil wir im Vorgespräch gesagt haben, ich soll dich nach dem Kosovo fragen.
Ach so, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, da gab es auch eine Show, die quasi, also du kennst das ja, wenn man en Switch spielt, einfach jeden Tag das Gleiche. Mhm. Und das war jetzt im Kosovo seit der Wahl im Februar, beziehungsweise seit der Konstituierung des Parlaments im April tatsächlich so geschehen. Und da wurde nämlich die Show aufgeführt, Kosovo sucht den Parlamentspräsidenten.
Ach.
Und das wurde, ja, der hat nie die Mehrheit erreicht, die nötig war. Und ohne diese Personalie kann ein Parlament sich nicht konstituieren.
Okay.
Und jetzt darfst du mal raten, wie viele Wahlgänge der Präsident gebraucht hat, der jetzt diese Woche am Dienstag ins Amt kam.
Warte mal. 61?
Sebastian, also du bist ja richtig, richtig gut. Es hat doch Vorteile, wenn man...
Wenn man so einen Podcast ungefähr viermal versucht aufzunehmen.
Ja. Ja, also 61. Wahlgang hat geklappt. Die haben wirklich anfangs alle zwei Tage, wirklich auf die Sekunde genau alle zwei Tage, da sich getroffen, gesagt so, Wahlzettel und so weiter und dann war die Mehrheit nicht da. Mhm. Und irgendwann hat das Verfassungsgericht gesagt, so ab jetzt dürfte aber jeden nur dreimal zur Wahl stellen, sodass ja insgesamt die Zahl der Wahlgänge auch limitiert war.
Also Moment, da muss ich ganz kurz korrigieren, ist der jetzige Parlamentspräsident hat keine 61 Wahlgänge gebraucht, sondern die haben insgesamt 61 Wahlgänge gebraucht, um sich auf den jetzigen zu einigen. Aber der ist
genau,
nicht 61 mal angetreten.
Nein, nein, sind eigentlich alle mal angetreten.
Genau.
Und jetzt ist, wie gesagt, das Wichtigste erstmal geschafft, aber dummerweise noch nicht ganz. Denn das Parlament besteht, die Führung des Parlaments besteht laut Verfassung, und das ist ja in Deutschland nicht im Bund in der Verfassung geregelt, wie viele Vizepräsidenten es gibt. Im Kosovo schon. Da gibt es 5 Vizepräsidenten, davon 3 irgendwelche. Und 2 Vizepräsidenten sind für die verschiedenen Minderheiten reserviert. Jetzt gibt's im Kosovo insgesamt 5 Minderheiten, die einzelne Sitzkontingente im Parlament garantiert bekommen. Die Serben kriegen 10 Sitze.
Und dann das ist aber auch egal, von welcher Partei oder wie?
Das ist egal, die müssen halt nur als solche da quasi reingewählt werden. Und die anderen 4 Minderheiten teilen sich dann weitere 10 Sitze. Also das sind dann die Roma, die Bosniaken, die Türken und so weiter, also kleinere.
Wie heißt das jetzt offiziell eigentlich?
Ich würde was sagen, aber okay. Dann komme ich mit Didi Hallervorden ins Gefängnis. Nein, also
gut. Okay.
Die, so. Und die teilen sich quasi einen Vizepräsidenten. Dann ist auch egal, von welcher Minderheit. Und die haben den bekommen. Also der vierte von denen ist gewählt worden. Jetzt hakt es daran, dass die Serben ihren Vizepräsidenten nicht durchkriegen. Wir erinnern uns, die Serben sind ja eine Minderheit, die sich in Kosovo nicht gerade beliebt gemacht haben in den letzten Jahrtausenden. Jetzt wird es eben, die Hängepartie geht jetzt weiter mit den ganzen Wahlgängen. Aber das wollte ich doch noch mal zwischendurch erzählen.
Okay.
Also ehrlich gesagt, Friedrich Merz mit seinen zwei Wahlgängen war da doch recht gut.
Wollte ich gerade sagen, da ist er jetzt ja Rekord.
Rekord? Super. Also in Kosovo wäre der jetzt schon der Gott, ja.
Genau. Also es ist ja Rekord in jeglicher Hinsicht. Also egal, egal von welcher Seite du guckst, es ist Rekord. Gut, dann sind wir jetzt mit unserer großen...
Hast du noch mich noch entschuldigen, beziehungsweise eine kleine Korrektur.
Für mich?
Für mich. Also wir haben...
Achso, ich dachte, du wolltest im ganz im Allgemeinen mal für mich entschuldigen.
Ja, also das mache ich in den Jahresendfolgen quasi
gut.
Kursorisch fürs ganze Jahr.
Gut.
Wir haben vor den Sommerferien einen kleinen Gag gemacht über den Trigema-Chef Wolfgang Krupp. Zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht wusste, dass er einen Selbstmordversuch unternommen hat. Die Familie versuchte ja, das mehrere Tage über eine Woche lang irgendwie unterm Deckel zu halten, was ein aussichtsloses Unterfangen ist. Hätte sie auch vorher wissen können. Also das wirkte relativ absurd, diese Erzählung. Da gab es also einerseits einen Schuss auf dem Gelände der Firma und des Anwesens der Familie und gleichzeitig, aber davon vollkommen unabhängig, ist ein Mitglied der Familiengruppe im Krankenhaus gelandet. Und da versuchten die eben eine Woche lang diesen Sachverhalt irgendwie so, ach ja, ist halt so, brauchen wir jetzt nicht weiter darauf einzugehen. Und dass man in so einer Situation ein paar kleine Witzchen macht mit dem Schimpansen und so weiter. Also das ist vielleicht gut, aber es trifft dann tatsächlich oder ins Falsche satirisch, weil man über sowas natürlich nicht sich lustig machen sollte. Deswegen Genesungswünsche an den Kollegen Grupp. Und beim nächsten Mal soll er uns Bescheid sagen.
Gut.
Und es gibt einen Verlust, den wir beklagen müssen, Tom Lehrer.
Okay. Tom Lehrer ist Lehrer?
Hochschullehrer, um genau zu sein.
Ah.
Mathematikprofessor in Massachusetts, aber hauptberuflich natürlich Klavierkabarettist, beziehungsweise eigentlich nicht hauptberuflich, der war nur wenige Jahre aktiv in den 60er Jahren und hat aber da wirklich ein Oeuvre von ein paar Dutzend ganz wunderbaren Liedern geschaffen. Und du wirst ja auch manchmal gefragt, wer ist dein Vorbild und so, ja, kann man dann darauf antworten. Was antwortest du dann immer?
Naja, ich habe da, ganz, ganz plakativ sage ich immer die großen 3 P, also Papa, Pölitz, Pispos, wobei jetzt auch der eine mehr, der andere weniger.
Ja, also ich sag immer keiner, weil ich finde es wirklich auch, man ist ja man selber und nacheifern, das habe ich wirklich von Anfang an, also natürlich als Kind oder so oder als Jugendlicher habe ich zum Beispiel Heinz Erhardt quasi Gedichte in dem seinem Stil geschrieben und so weiter. Aber da kommt man ja irgendwann an eine Grenze und muss schon auch, was will ich denn eigentlich selber? Und deswegen würde ich auch sagen, Vorbilder habe ich feste Vorbilder eigentlich niemand. Aber wenn ich sagen würde, wer vom Handwerk und von der Präzision und von der Dichtheit der Texte, obwohl es halt auf Englisch ist in seinem Fall, dann würde ich tatsächlich Tom Lehrer erwähnen. Weil seine Songs sind alle ganz kurz, 2 Minuten und sagen alles aus. Also mein Lieblingssong, den verlinke ich auch. Bei YouTube gibt es übrigens eigentlich alle zu hören. Kann man sich mal durchklicken. Mein Lieblingssong ist National Brotherhood Week. Also ist heute noch hochaktuell, dass man eben gezwungen wird, andere Menschengruppen toll zu finden oder über sich zu stellen, die normalerweise unter einem sind. Und das ist einfach unbeschreiblich, wie er sich solchen Themen annähert.
Du dran denkst, schick da vielleicht mal den Link mit, dass ich mit in die Shownotes stellen kann.
Das machen wir.
Ja.
So, also Tom Lehrer, wie gesagt, viele Jahrzehnte dann doch nicht mehr aktiv und jetzt mit knapp 100 Jahren gestorben. Und
97 habe ich gerade recherchiert.
Ja, also toller Typ.
Gut. Apropos toller Typ.
Aber wirklich.
Wenn ihr tolle Typen hören wollt, dann habt ihr dann nächste Woche wieder Gelegenheit zu. Aber es gibt nächste Woche auch eine neue Folge von Luke und Hengstmann. Gott, war das jetzt konstruiert. Gut.
Nein, ich bin immer, weißt du rollst immer mit den Augen und ich gutiere immer alles. Du schlechtierst und ich gutiere.
Ja gut, das stimmt. Ich schlechtiere nicht alles. Ja, ich habe dein Mega-Wortspiel immerhin mit ins Programm übernommen.
Sehr gut. Also, dann wünsche ich diesem
Gag
noch
Honorar zu zahlen.
Weitere viele 100 Aufführungen und ja, bis nächste Woche dann.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.